Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt.
Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wenn Sie schüchtern sind, wenn Sie Angst haben bei Sozialkontakten, wenn Sie plötzlich ein Blackout haben, nicht mehr wissen, wie Sie weiterreden sollen, das kann von der frühen Kindheit herkommen. Wie komme ich da raus? Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man als Erwachsener schüchtern ist, wenn man plötzlich nicht weiß, wie man weiterreden soll bei einem Gespräch, wenn man sich innerlich total nutzlos und sinnlos vorkommt und schwach vorkommt, dann hat das tatsächlich oft den Grund, dass man als kleines Kind, und zwar zwischen, sag ich mal, 2 und 6, 7, 8 Jahre so ungefähr, spätestens 8, innerlich immer wieder abgewertet worden ist, und zwar in der Autonomiebestrebung. Weil die Entwicklungspsychologie ist im ersten Schritt, dass man das Urvertrauen entwickelt, das kann mal schon mal gestört sein, dann bin ich aber insgesamt eher kritisch und zurückhaltend aus den Gründen. Das glaube ich jetzt in dem Fall aber nicht, wenn man sehr schüchtern ist und irgendwelche Trigger bekommt, dass man eben, wenn man mit anderen fremden Menschen zusammen ist, plötzlich eben erstarrt oder nicht normal sich geben kann, nicht locker sein kann, nicht offen auf andere zugehen kann, sondern sofort irgendwie auf Rückzug ist. Und da ist dann eher die zweite Phase, die so zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr ist. Das ist die Autonomieentwicklung, ja. Und die Autonomie heißt, dass ich selber mich was zu tun getraue, ja, auch wenn ich die Folgen noch nicht abschätzen kann. Damals als 2-3-Jähriger, ich konnte schon laufen und ich konnte schon mich am Tischtuch fest anhalten, ja, und konnte mit meiner ganzen Kraft, ich war ja noch nicht so groß, ja, mit meiner ganzen Kraft mich zurücklehnen und das ganze Tischtuch schön langsam herunterziehen. Und das war dann wie ein Konzert, wie die ganzen Teller und Tassen, ding, 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 dann alle runtergefallen sind, und ich habe mir gedacht, wow, ich bin ein Komponist, ich habe Percussion-Künstler, also ich kann das, ja, und war urstolz auf mich, und dann war meine Mutter natürlich nicht besonders stolz auf mich, sondern sie hat gesagt, das ist eine schlechte Autonomie, ja, die will ich nicht haben. Hat sie natürlich nicht so formuliert, sie hat geschrien, was machst du da, und hat mir das Tischtuch aus der Hand gerissen und hat dann versucht, die noch nicht zerbrochenen Teller und Tassen wieder aufzuheben und zu sichern. Aber Autonomie heißt, dass ich mich was zu tun traue und hoffentlich nicht total negatives Feedback kriege. Wenn ich einmal das mitkriege und ich lerne, dass man eben Tischtücher nicht anziehen darf und nicht das Geschirr zerstören darf, okay, das gehört dazu zur entwicklungspsychologischen Reifung, dass ich eben weiß, es gibt Folgen in meiner Autonomie, die sind negativ. Und das ist nicht gut, wenn ich da gar nicht wahrnehme, dass es eben entweder Gefahren für mich oder Gefahren für andere gibt. Weil wenn ich nicht akzeptiere, dass ein Auto schnell fährt, und wenn ich noch nie erfahren habe, dass ein Auto mich niederführen kann, gehe ich auf die Straße auch ungebremst und angstlos auf das Auto zu, was natürlich sinnlos ist. Deshalb ist es schon ganz gut, vorsichtig zu sein und mitbekommen zu haben, Autos sind gefährlich, heiße Herdplatten sind gefährlich, und man wirft kein Geschirr runter, ja, vom Tisch, weil das braucht man noch für was anderes. Also das kann ich auch schon frühkindlich lernen, und damit wird meine Autonomiebestrebung nicht total vernichtet, sondern halt kanalisiert. Ich kann dafür in der Sandkiste spielen und herumgatschen, sagt man in Österreich, mit Schlamm und Wasser und was ich was alles, was das Zeug hält. Ich komme dann paniert dann hinauf. Meine Mutter bekommt auch wieder einen Schreikrampf, weil ich eben komplett, weil fast kein Sand in der Sandkiste ist und alles an mir klebt, aber zumindest ist das eine Autonomie, die gefördert werden kann, wenn das die Eltern verstehen. Und die nicht so massiv abgewertet werden muss wie etwas anderes, was gefährlich ist. Wenn das jetzt aber sich weiterzieht und ich nie innerlich auch erfahren habe, dass es okay ist, so wie ich bin, und dass mein Tun akzeptiert wird und nicht nur nicht schädlich ist, sondern eigentlich sogar nützlich ist oder neutral ist, dann ist der nächste wichtige Schritt, dass ich dann als erwachsene Person mir bewusst mache, ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf autonom handeln. Ich darf meinen Weg gehen. Ich darf mich mit anderen Menschen auseinandersetzen und mit anderen Menschen in Kontakt sein. Die sind ihr eigener Mensch und ich bin mein eigener Mensch. Und wir Menschen können uns begegnen. Und das kann ich eben jetzt umlernen. Und wenn ihm ein Trigger kommt, ich komme in eine Gesellschaft und ich merke sofort, ich fühle mich total unwohl, ja. Ich merke sofort, ich werde abgewertet, die Leute sind unter sich, ich habe da gar keine Chance reinzukommen, ich will da auch gar nicht reinkommen, ich will nur noch raus, ja. Dann wird eben das von früher getriggert und meine Tendenz ist sofort Flucht, weil ich ihm Angst bekomme, und so entwickle ich mich nicht weiter. Ich bin nur im Fluchtmodus, permanent im Fluchtmodus. Und das ist schade, weil dann komme ich eben nicht eigentlich zu einem normalen gesellschaftlichen Verhalten, das ich ja haben will. Ich will ja mit normal in Kontakt sein mit anderen Menschen. Und daher ist jetzt der nächste Schritt, wenn ich das merke, dass ich komme rein, ich merke, ich will da nicht bleiben, ist furchtbar, ja, ich bin da nicht anerkannt, ich habe da nichts zu sagen, ich kriege schon die Mattscheibe, mir fällt überhaupt nichts ein, außer Hallo zu sagen, dann schweige ich, dann denke ich mir, was soll ich sagen? Also ich bin total mit mir beschäftigt. Und der Ausweg ist, zu sagen, sei ganz ruhig, du bist so, wie du bist, es ist okay, du wirkst ganz normal auf die anderen merken nicht, dass du dich komplett gestresst fühlst, und das ist tatsächlich so. Ich habe Videoaufnahmen gemacht mit Patienten, die gesagt haben, sie sind wahnsinnig gestresst, ja. Und dann habe ich Videoaufnahmen gemacht, wo sie sich nicht gestresst gefühlt haben. Und dann haben wir uns die beiden Videoaufnahmen angeschaut und es war für den Profi, und wenn man dann wirklich halt genau analysiert, war schon ein erhöhter Muskeltonus zu bemerken oder eine größere Anspannung oder da um die Mundpartie irgendwie angespanntere Lippen, ja. Aber das war für den normalen, für das normale Gegenüber, für Leute, die einfach halt auch gar nicht so sehr auf die anderen achten, ja, überhaupt nicht bemerkbar. Und was schon der Fall ist, ist, dass wenn ich es immer öfter habe und immer öfter mich anspanne und immer mehr mich schon zurückziehe und schon wirklich mit erstarrten großen Augen, angstvoll erfüllten Augen dann auf die Leute schaue, weil ich schon so eigentlich schon verstärkt habe, ich bin furchtbar, das geht nicht, es ist furchtbar, wie ich mich benehme und ich bin wahnsinnig schüchtern und jeder merkt's, Hilfe, ja, wenn mich so reinsteigert, dann bin ich natürlich auf der falschen Spur. Daher, jetzt, wie geht's richtig? Ich komme rein und sag, ich bin ganz normal, ich bin jetzt aufgeregt, ich darf aufgeregt sein und es ist in Ordnung, dass ich mich jetzt da einfach zu anderen dazustelle und einfach mal schweige. Es ist in Ordnung, dass ich einige Sätze, die ich mir vielleicht vorher überlegt habe, mit jemandem bespreche, indem ich Fragen stelle oder indem ich was erzähle und dann auch wieder schweige. Ist auch ganz gut, so ein Wechselspiel von Fragen stellen, den anderen, aber nicht den anderen ausfragen, ausfratscheln, sagt man da in Österreich dazu, und dann wieder was von mir erzählen, wo das vielleicht dann langweilig ist, dass ich zu lang von mir erzähle. Und deshalb ist es gut, ein paar Inputs über mich sagen oder Dinge, die mich interessieren, wenn mich Politik interessiert, kann ich ein paar Punkte von der Politik einbringen, ohne gleich in eine Brandrede zu verfallen, wie was furchtbar ist, ja. Also nicht sofort meine Meinung massivst da hineintragen, dass dann alle anderen zurückweichen, weil es vielleicht eine andere Meinung ist, sondern ein Stück offen über die Dinge sprechen, dass der andere auch noch sagen kann, sehe ich auch so, sehe ich nicht so, finde ich gut, mir ist ein anderes Thema wichtig, reden wir jetzt, keine Ahnung, übers Kochen und was kochst du heute? Und da muss ich dann halt auch ein bisschen eine Ahnung haben, ich koche nicht, ich bin nur Konsument und ich esse gern, ja, und so weiter. Also das heißt, es kann ja alles dann erlaubt sein. Ich muss auch auf Fragen von anderen nicht eingehen. Ich kann auch andere Dinge beantworten, die ich mir zurechtgelegt habe, ist auch in Ordnung. Hauptsache, ich komme ins Gespräch, auch wenn ich schüchtern bin, und ich lasse mich nicht innerlich ständig im inneren Dialog auflaufen, ich mich selber, sondern ich konzentriere mich auf das Thema von den anderen. Ich konzentriere mich auf die andere Person. Ich fokussiere mich auf das Thema, das mich interessiert, ohne ständig rückzuspiegeln. Du wirkst furchtbar. Na, schau, wie du ausschaust. Schau, wie du da stehst. Schau, wie du schief und was ich was alles. Ja, und das ist dann das, wo ich dann mehr im inneren Dialog bin, als wie mit dem anderen, im äußeren Dialog. Und irgendwann einmal unterhalte ich mich immer noch mit mir selber, mit meinem inneren Dialog, der meistens selbst abwertend und schwächend ist. Und dann kann ich hier gehen, weil dann ist die Veranstaltung vorbei. Deshalb meine Empfehlung, bleiben Sie im äußeren Dialog und wenn Sie im Gespräch mit anderen sind, checken Sie sich nicht selber ständig dauernd ab. Das schwächt Sie. Sondern Sie wissen, wie Sie sind, vielleicht haben Sie in einer vorigen Therapieeinheit das auch besprochen und geübt mit dem Therapeuten und dann machen Sie es einfach. Und denken Sie nicht zu viel. Versuchen Sie das Denken und damit auch die Gefühle, die dann natürlich hochkommen, ja, nicht ständig groß werden zu lassen. Sie sind ein wunderbarer Mensch, sage ich jetzt, ohne Sie zu kennen. Warum? Weil Sie haben Existenzberechtigung und Sie sind fähig, mit anderen in Kontakt zu sein. Auch wenn Sie vielleicht weniger Übung haben. Und das macht Sie wunderbar, das macht Sie schön, das macht Sie gut, das macht Sie liebenswert. Denken Sie an diese guten Dinge, dass Sie auch etwas liebenswert sind, auch etwas gut, auch etwas kompetent, auch etwas wunderbar und okay. Alles Gute für Sie, gönnen Sie sich's, dass Sie liebenswert und wunderbar sind.
Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog reinhardpichler.at kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.